Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 24. Abitur-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, oder mit dem zweiten Thema zur Evolution, Homologien und Analogien. Ich bin der Sven.
Und ich bin der Olli.
Ja, und wie gesagt, wir haben heute die Fortsetzung von unserer kurzen, knappen Evolutionseinführung. Heute geht es ein bisschen mehr ans Eingemachte, sage ich mal. Und der Olli hat die Folge vorbereitet und wird die auch federführend übernehmen.
Federführend hört sich gut an.
Ja, wie immer, wenn ihr Fehler findet, Kritik äußern möchtet und sonst irgendwas mitteilen wollt, meldet euch unter abitur
mit UU
at gmx.net oder besucht unsere Homepage, um das PDF zu der Folge runterzuladen oder in unserem Archiv zu stöbern unter www.abitur
mit UU.net.
Ja, und ansonsten startet der Olli jetzt mal los hier.
Ja, also wir haben ja bereits in der ersten Folge darüber gesprochen, wie die Evolution generell abläuft, wie die Theorien sich generell
entwickelt haben.
Genau, wie sie sich entwickelt haben, was die Theorien auch beinhalten. Da ist natürlich die Basis immer Mutation, Rekombination und natürliche Selektion. Das sollte auch jedem klar sein, der in einem Bio-Kurs mal gesessen ist, was das ist. Das Resultat aus Evolution ist ja im Prinzip, dass sich die Eigenschaften von bestimmten Populationen über einen längeren Zeitraum dann verändern. Somit kann man dann ablesen, dass jede Art hat einen Vorfahren und mehrere nahe Verwandte, die halt von demselben Vorfahren abstammen, aber trotzdem sich aufgeteilt haben und so andere Merkmale haben können als diese Art. Ja, also eine solche Gruppe bezeichnet man in der Stammbaumanalyse auch als monophyletische Gruppe, die quasi einen Vorfahren haben und mehrere Nachfahren. Eine solche Gruppe kann beliebig groß sein, das heißt, der Vorfahre kann quasi beliebig alt sein. Sie muss halt nur einen gemeinsamen Vorfahren haben. Wenn man nun eine solche Gruppe betrachtet, diese Gruppe betrachtet man eigentlich, um Evolution zu beweisen immer. Dann kann man bestimmte Beweise dafür finden, dass halt die Beteiligten in dieser monophyletischen Gruppe, dass sie halt miteinander verwandt sind. Also dass die abstammenden Organismen tatsächlich von diesem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Und man kann natürlich auch Belege dafür finden, dass die Arten einen gemeinsamen Vorfahren haben, einfach nur indem man die Arten, die jetzt noch lebenden Arten betrachtet und guckt, inwieweit die noch verwandt sind und sich da gemeinsame Merkmale feststellen lassen. Das ist auch im Prinzip das Thema, worauf wir eingehen werden heute, wie man darauf kommt, dass eben diese Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Arten bestehen. Wir gucken uns also monophyletische Gruppen an und schauen, was für Beweise es gibt, dass die Beteiligten da verwandt sind.
Klingt ja vielversprechend.
Der Aspekt, auf den wir uns heute beziehen, ist die Homologieforschung. Das ist auch der größte Teil. Das ist eigentlich fast alles, was man als Beweis anführen kann. Es gibt ja sehr viele verschiedene Aspekte der Homologieforschung. Da kommen wir jetzt auch noch zu. Das ist die meiner Meinung nach offensichtlichste Vorangehensweise, einfach die Organismen vergleichen, die noch leben. Beziehungsweise man kann auch Fossilien da vergleichen. Aber man muss halt darauf gucken, ob sich gemeinsame Merkmale feststellen lassen. Wenn wir Gemeinsamkeiten feststellen können zwischen bestimmten Organismen, dann legt das natürlich die Hypothese nahe, dass die Organismen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen und dass sie somit evolutionär auseinander hervorgehen. Ja, das Erste, was wir da zu Rate ziehen im Unterricht und auch hier, das ist die Homologieforschung über Anatomie und Morphologie. Für diese Untersuchung bezieht man sich halt auf die morphologischen Strukturen, das heißt nichts anderes als das, was man von außen betrachten kann, also im Prinzip Organe oder auch Knochenstrukturen. Das machen wir uns jetzt halt zunutze, gucken, ob sich die Strukturen von bestimmten Organen ähneln. Die Homologie in der Morphologie, die sind halt schwer zu definieren. Man kann umgangssprachlich sagen, dass zwei homologe Organe die gleichen Strukturen aufweisen, obwohl sie trotzdem unterschiedliche Verwendung finden. Das heißt zum Beispiel, ein Vogel kann fliegen und ein Wal schwimmt. Die haben aber trotzdem im Grundbauplan dieselben Extremitäten. Man kann also sagen, umgangssprachlich, der Grundbauplan bleibt gleich, während die Verwendung und das Aussehen der Organe stark voneinander abweichen können. Müssen sie nicht, aber können sie zumindest. Habe ich eben schon gesagt, Homologie ist sehr schwer wissenschaftlich zu definieren. Wir kommen jetzt mal zu den drei Definitionen, zu der, auf die man sich irgendwann geeinigt hat. Das erste ist das Kriterium der Lage. Das sagt, ich lese vor, Organismen sind homolog, wenn die Anzahl und relative Verknüpfung ihrer Teilstruktur übereinstimmen. Dabei können jedoch Anzahl und Struktur innerhalb der einzelnen Teilstrukturen voneinander abweichen. So, das mag jetzt kompliziert klingen, heißt aber einfach nur, dass wenn sich jetzt zum Beispiel ein ganzes Organ aus bestimmten Teilen zusammensetzt, dann müssen diese Teilstrukturen in Anzahl und auch in ihren Verknüpfungen, in ihrer Beziehung untereinander gleich sein. Wir haben als Beispiel im PDF die Extremitäten von Säugetieren, woran man das auch macht. Das solltet ihr vielleicht auch wissen für eine Klausur. Alle Säugetiere haben 5 Teilstrukturen in ihren Gliedmaßen. Ich gehe jetzt mal auf die Vorderextremität ein, also quasi die Arme bei Menschen. Da ist die Reihenfolge von oben nach unten: Oberarmknochen, Unterarmknochen, Handwurzelknochen, Mittelhandknochen, Fingerknochen. Und die sind halt in allen Wirbeltieren gleich miteinander, in allen Säugetieren, Entschuldigung, gleich miteinander verbunden. Ja, unten seht ihr halt nochmal die Bilder, da dürfte das nochmal klar werden. Das zweite Kriterium: wenn man das Kriterium der Lage nicht bestätigen kann, dann kann man das Kriterium der spezifischen Qualität befragen, in Anführungsstrichen. Wenn Organe in mehreren charakteristischen Merkmalen übereinstimmen, dann sind sie homolog. Das Kriterium ist nicht so 100% fest, wie man schon in der Definition feststellen kann. Man geht davon aus, dass je mehr charakteristische Merkmale von einem bestimmten Organ vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die betrachteten Organe homolog sind. Ja, die Betrachtung liegt halt hier nicht mehr auf der Lage der Teilstrukturen, sondern auf ihrem inneren Aufbau sozusagen, also auf den Aufbau der einzelnen Teilstruktur in Anführungsstrichen. Ein Beispiel hierfür haben wir auch im PDF mit Bild integriert. Das ist die Homologie zwischen der Haifischschuppe und dem Zahn eines Menschen. Da könnt ihr auch nochmal sehen, wo da die Homologien liegen auf dem Bild. Die Strukturen, die sich im menschlichen Zahn finden, finden sich halt auch in der Haifischschuppe und halt logischerweise auch umgekehrt. So, wenn man das Kriterium auch nicht bestätigen kann, dann gibt's noch ein drittes Kriterium. Das ist das Kriterium der Stetigkeit. Kann man zwei oder mehr Organe durch eine Zwischenform verbinden, so ist es wahrscheinlich, dass eine Homologie vorliegt. Ja, dazu ist wichtig zu sagen, dass diese Zwischenform entweder fossil oder embryonal, kann auch ein lebender Organismus noch sein. Wenn es da eine Zwischenform gibt, dann kann man sagen, da könnte eine Homologie vorliegen. Auf gut Deutsch gesagt, wenn es in der Entwicklung eines Organismus vom Embryo bis zum ausgewachsenen Organismus eine Zwischenform gibt, welche wie eine Zwischenform zwischen zwei ausgewachsenen Arten aussehen, so liegt es nahe, dass die beiden Organe, die ähnlich sind, auch homolog sind. Ja, das kann, wie gesagt, embryonal oder fossil sein. Für die meisten Wirbeltiere gibt es Fossilfunde für diese Zwischenformen, um da Homologiebeweise anzuführen. Man kann aber zum Beispiel auch, sehr interessanter Fakt, wie ich finde, während der menschlichen Embryonalentwicklung eine Kiemspalte entdecken, was natürlich sehr nahe liegt, dass die Menschen mit den Fischen verwandt sind. Ja, das Kriterium der Stetigkeit muss auf jeden Fall gelten, das ist quasi, herrscht immer vor, selbst wenn noch keine Zwischenform bekannt ist, denn wir behaupten ja, zwei homologe Organismen sind evolutionsgeschichtlich miteinander verwandt, also muss es auch Zwischenformen geben, sonst könnten sie aufgrund des Prinzips der Evolution nicht verwandt sein. Ja, dann kommen wir mal zu Atavismen und rudimentären Organen. Ganz schwere Begriffe, aber wichtig. Das sind quasi Erweiterungen von den oben aufgeführten Kriterien. Wir haben schon davon gesprochen, dass sich die Organe im Laufe der Evolution entwickeln können. Die meisten Organe werden mit dem Lauf der Zeit immer besser, in Anführungsstrichen, werden immer besser angepasst, aber zum Teil auch größtenteils größer oder und so weiter, besser in Anführungsstrichen halt. Wenn das festgestellt wird, spricht man auch von einer Progressionsreihe. Es gibt aber auch Organe, die sich logischerweise zurückbilden. Wenn das vorkommt, spricht man von einer Regressionsreihe. Diese Organe, die können sich auch, also die Organe, die sich zurückbilden, die können sich auch im Laufe der Evolution von ihrer ursprünglichen Funktion entfernen. So, und diese Organe, die sich zurückgebildet haben und die jetzt eine andere Funktion einnehmen, bezeichnet man als rudimentäre Organe. Also man sagt quasi, die sind zurückgebildet und haben eine neue Funktion. Zum Beispiel bei den Schlangen, die Gliedmaßen der Schlangen, die sind noch vorhanden, also die haben noch Beine sozusagen. Die sind sehr stark zurückgebildet und dienen jetzt auch nicht mehr zur Fortbewegung, wie ihr wisst. Bei Schlangen laufen ja nicht, sondern die werden jetzt verwendet, um die Begattung zu erleichtern. Rudimentäre Organe dienen genauso wie weiterentwickelte Organe natürlich als Beleg für Homologie, denn selbst wenn die Funktion anders ist, kann es ja immer noch homolog sein. Rudimentäre Organe haben wir jetzt gerade erwähnt, die können sich auch manchmal zurückentwickeln in einem bestimmten Individuum. Das heißt, ein Organ, was eigentlich schon verschwunden ist in der Spezies, kann man sagen, das kommt durch einen genetischen Fehler, kommt das quasi zurück. Also als Beispiel kann man hier Menschen anführen, die ein ganz extremes Fell ausprägen, oder auch Menschen, die einen schwanzähnlichen Fortsatz am Steißbein haben, genau. Die gibt's, das ist quasi ein genetischer Defekt in Anführungsstrichen, und das zeigt halt, dass sie sich quasi, also dass wir quasi einen anderen Vorfahren haben, da dort einfach nur ein kurzer Schritt zu der Vorfahrengeneration sozusagen zurückgemacht wird durch eine verhältnismäßig kleine genetische Mutation. Den Prozess, den ich gerade beschrieben habe, der nennt sich Atavismus, also diese Rückbildung von den rückgebildeten Organen, hört sich lustig an.
Der Rückschritt in der Evolution quasi.
Genau, die nennt man halt Atavismen. Ja, dann kommen wir jetzt zur Analogie und Konvergenz. Rein äußerlich lassen sich viele Arten kaum voneinander unterscheiden. Sie lassen sich natürlich äußerlich voneinander unterscheiden, aber es gibt Strukturen, die sie gemeinsam haben, so zum Beispiel bei Fischen oder bei Hai und Delfin zum Beispiel. Die sind im Prinzip haben eine komplett andere Abstammung, haben aber den gleichen stromlinienförmigen Körper. Schwieriges Wort. Das heißt aber nicht nur, weil beide einen stromlinienförmigen Körper haben, dass sie miteinander verwandt sind, denn die Organe müssen nicht homolog sein. Wenn diese Organe nicht homolog sind, sie sich aber in Aussehen und Funktion ähneln, dann sind sie analog. Also, haben wir es hier nochmal zusammengefasst, die Organe, welche sich in Aussehen und Funktion ähneln, aber in ihrer Struktur und Lage anders sind, bezeichnet man als analog. Analoge Organe lassen sich halt durch Konvergenz erklären, indem man sich einfach vorstellt, dass sie den gleichen Selektionsdrücken ausgesetzt sind. Wenn sie den gleichen Selektionsdrücken ausgesetzt sind, werden sie logischerweise auch dieselben Strukturen dann irgendwann aufweisen, weil die halt evolutionär von Vorteil sind.
Das lohnt sich halt einfach für den Delfin zum Beispiel diesen Körper zu haben. So, deswegen passiert das, egal ob er mit irgendwas anderem stromlinienförmigen verwandt ist.
Genau. Und für den Hai lohnt sich's quasi genauso. Das ist halt quasi dann diese analoge Entwicklung. Und diese aufeinander zulaufende Entwicklung, also die Ausbildung von gleichen Strukturen, obwohl man nicht miteinander verwandt ist, bezeichnet man als Konvergenz, wie ich eben auch schon gesagt habe. Bei den Meerestieren dürfte das jetzt einleuchten. Die bekommen also einen stromlinienförmigen Körper, weil das einfach vorteilhaft ist und weil sie dadurch weniger Energie verbrauchen und so weiter und haben einfach größere Überlebenschancen und dürfen sich dann entsprechend fortpflanzen, wenn sie einen stromlinienförmigen Körper haben.
Dürfen ist gut.
Genau. Wir halten also fest, wenn wir einen Hinweis auf die verwandtschaftlichen Beziehungen haben, dann sollten wir diese analogen Strukturen nicht zu Rate ziehen, denn sie sind kein Hinweis darauf, sondern da müssen wir die homologen Strukturen zu Rate ziehen, also die, die sich im Grundbauplan ähneln. Analogien hingegen deuten dagegen eher auf einen gleichen
Lebensraum und Selektionsdruck.
Genau, auf einen gleichen Lebensraum und einen gleichen Selektionsdruck hin. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten großen Teil der Homologieforschung. Ja, es gibt natürlich auch noch Homologien auf dem Bereich des Verhaltens. Da werde ich mich jetzt relativ kurz zu halten. Also es ist im Prinzip das Gleiche wie bei den morphologischen Strukturen. Man kann halt das Verhalten von bestimmten Organismen vergleichen und kann dann feststellen, dass sie bestimmte gleiche Verhaltensweisen aufzeigen. Das ist zum Beispiel bei den Vögeln so. Die zeigen viele ein ähnliches Balzverhalten. Ja, und von daher kann man da auch auf Homologien schließen. Das ist aber jetzt nicht so ein großer, wichtiger Aspekt, der jetzt im Detail besprochen werden müsste. Ja, viel eher kommen wir dann zu der molekularen Homologieforschung. Das ist im Prinzip alles das, was ihr unter Genetik zusammenfassen würdet. Alle die Beweise, die quasi genetisch darauf schließen lassen, dass dass eine Verwandtschaft vorliegt. Ja, und durch die Genetik hat man halt endlich eine Möglichkeit gefunden, das objektiv zu machen. Also man muss jetzt, man kann den genetischen Code direkt miteinander vergleichen, man muss jetzt nicht mehr abschätzen, ja, die Organe sind jetzt so und so homolog und wir ordnen die jetzt so und so ein. Die Genetik ist da wesentlich genauer. Zuallererst können wir auf den genetischen Fingerabdruck eingehen, den solltet ihr kennen. Wir haben da leider noch keine Podcast-Folge zu gemacht, aber kommt bestimmt noch. Also durch PCR und GEP kann man DNA quasi fragmentieren und dann kann man dann hat man ja quasi so einen Fingerabdruck, einen genetischen Fingerabdruck von einem bestimmten Organismus und den kann man einfach mit einem genetischen Fingerabdruck von einem anderen Organismus vergleichen und zupp. Weiß man quasi, wie nah die miteinander verwandt sind, indem man die beiden halt vergleicht. Man kann auch ein anderes Verfahren anwenden, das ist die DNA-Hybridisierung. Wir gehen das gerade so in falscher historischer Reihenfolge durch, merke ich, ist aber nicht so schlimm. DNA-Hybridisierung ist ein Verfahren, bei dem man die Gleichheit zwischen zwei DNA-Strängen vergleichen kann. Wie wir das genau machen, also erzähle ich jetzt. Man kann DNA ja erhitzen und denaturieren, das wisst ihr ja bereits durch die PCR. Man erhitzt man also DNA auf eine bestimmte Temperatur, ungefähr 70 Grad Celsius. Dann fangen sich langsam an, die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den einzelnen Basenpaaren zu lösen. Und die DNA fängt halt an zu denaturieren. Jede DNA hat ihren eigenen, in Anführungsstrichen, Schmelzpunkt, also der Punkt, an dem alle Wasserstoffbrückenbindungen quasi voneinander gelöst sind und zwei komplette Einzelstränge entstanden sind. Durch Abkühlen fügen sich die beiden DNA-Stränge natürlich logischerweise wieder zusammen, weil sich die Wasserstoffbrückenbindungen dann wieder herstellen. je mehr also zwei DNA-Stränge übereinstimmen, desto mehr Wasserstoffbrückenbindungen bilden sie aus. Das heißt, wenn zwei Stränge komplett komplementär sind, bilden sie ganz viele Wasserstoffbrückenbindungen aus. Und ja, desto schwerer sind sie dann auch zu schmelzen, in Anführungsstrichen. Also desto mehr Wasserstoffbrückenbindungen da sind, desto schwerer wird es, alle diese Wasserstoffbrückenbindungen mit Hilfe von Temperatur zu lösen. Und logischerweise daraus folgt, dass wir dieses Prinzip verwenden können, um auch Verwandtschaft zu schließen. Denn wenn wir das jetzt mit zwei verschiedenen DNA-Fragmenten machen, wir denaturieren also quasi zwei verschiedene DNA-Abschnitte von zwei verschiedenen Arten und die sind komplett voneinander losgelöst, dann kann es sein, dass sich die zwei Stränge, also es sind ja dann vier Einzelstränge, dass sie sich dann aneinander lagern, aber nicht mehr so wie in der Ausgangsform, sondern dass quasi ein Strang von der einen Spezies sich mit dem einen Strang von der anderen Spezies quasi zusammenlagert. Dann hat man eine Kombination aus zwei Einzelsträngen, die man als Hybrid-DNA bezeichnet, weil sie ja jetzt quasi zwei DNA-Stränge von zwei verschiedenen Organismen hat.
Gibt's und wenn dazu man noch die Fragen? Dann, ja, wenn man die dann jetzt wieder schmelzt und die Temperatur misst, bei der die dann schmelzen, dann schließt man daraus, wie viel Brückenbindungen ausgebildet wurden, und dann weiß man's.
Genau. Man schmilzt also dann diese Hybrid-DNA nochmal und misst quasi den Punkt, wo sie geschmolzen sind und weiß, wie nah sie verwandt sind. Denn desto höher die Schmelztemperatur, desto näher sind sie miteinander verwandt, weil sie haben dann mehr Wasserstoffbrückenbindungen
wieder ausgebildet.
Wieder ausgebildet, genau, die es zu lösen gilt. Ja, man kann da noch festhalten, wenn man mit festen Daten arbeiten will, dass ein Kelvin Unterschied ungefähr 1% in der 1% Unterschied in der DNA halt bedeutet. Ja, dann gibt es noch einige andere rudimentärere Ansätze quasi, um Verwandtschaften molekularbiologisch zu klären. Einer davon ist der immunbiologische Verwandtschaftsnachweis. Wie man da zuerst drauf gekommen ist, ist im Prinzip durch die Blutgruppen. Man hat quasi geguckt, Blut verklumpt ja, wenn es nicht in den Blutgruppen übereinstimmt. Und dann hat man quasi daraus geschlossen, dass wenn sich das Blut von einer einen Spezies mit dem anderen Blut einer anderen Spezies stark verklumpt, inwiefern die dann verwandt sind. Wenn ihr dazu noch mehr Details haben wollt, müsst ihr ins PDF schauen, das kommt dann da nochmal näher erklärt raus. Genauso kann man das im Prinzip auch mit dem Serum-Präzipitin-Test machen. Wie ihr wissen solltet, stellt jeder Körper Antikörper bereit gegen bestimmte Produkte, die ihm in seinem Körper nicht passen, in Anführungsstrichen. Dadurch kann man auch Verwandtschaft nachweisen, nämlich inwieweit der Antikörper mit einem bestimmten Antigen reagiert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man nimmt irgendwelche menschlichen Proteine, führt die in ein Kaninchen ein und das Kaninchen produziert dann Antikörper dagegen. Diese Antikörper nennt man dann das Anti-Human-Serum. Das sind Antikörper, die also menschliche Proteine binden und verklumpen können, sozusagen. Und diese Verklumpungen sinken dann quasi als Ausfall zu Boden in dem Reagenzglas. So, wenn man nun das Anti-Human-Serum gewonnen hat, kann man natürlich nun auch die Proteine von anderen Tieren mit diesem Anti-Human-Serum reagieren lassen oder die mit dem Anti-Human-Serum in ein Reagenzglas tun. Und wenn man dann viel Ausfällung erkennen kann, also viel verklumptes Zeug, in Anführungsstrichen, was zu Boden fällt, dann kann man darauf schließen, dass eine nahe Verwandtschaft, also dass Mensch und dieser vergleichende Organismus nah verwandt sind, da ihre Proteine ja gleich sind, weil das Anti-Human-Serum dient natürlich normalerweise nur zur Abwehr von den humanen Proteinen. So, und desto weniger Ausfällung da ist, desto entfernter ist also die Verwandtschaftsbeziehung zwischen den beiden Organismen.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, dann gibt's noch einen weiteren Test, den man machen kann. Der ist ein bisschen detailgenauer als die Serumprezipitin-Reaktion, aber gleichzeitig natürlich auch nicht so genau wie die ganzen Vorgänge, die direkt mit DNA arbeiten. Das nennt sich die Aminosäuresequenzanalyse. Anstatt also die DNA zu analysieren, analysiert man im Prinzip die Aminosäuresequenz. Wie das im Detail abläuft, da gibt's noch Detailprozesse, die man da beachten muss. Man muss die Aminosäuren nämlich erstmal aufspalten und dann anordnen in einer bestimmten Reihenfolge, um festzustellen, welche Aminosäureabfolge quasi ein bestimmtes Protein hat. Das wird nochmal im PDF erklärt, das spare ich mir jetzt hier. Um das kurz zu fassen, desto mehr Aminosäuren von bestimmten Proteinen natürlich mit einer anderen Gruppe übereinstimmen, desto näher sind die miteinander verwandt. Das basiert natürlich auf dem genetischen Code, deshalb ist der auch nochmal genauer, aber logischerweise desto mehr Aminosäure in einem bestimmten Protein übereinstimmen, desto näher sind die Proteine miteinander verwandt und desto näher sind dann natürlich auch die Organismen miteinander verwandt. Ja, wenn ihr noch mehr zur molekularen Uhr in Anführungsstrichen und zur DNA-Analyse und was es da noch alles für Methoden gibt und natürlich noch weitere Ausführungen über die Homologie-Forschung auf molekularer Ebene und auf verhaltensbiologischer Ebene, das haben wir auch alles hier ziemlich kurz gefasst, guckt auf unser PDF, ladet es runter unter www.abitur.net. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so zu dieser Folge, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an abitur.
Auch mit OU.
@gmx.net. Ich hoffe, dass wir euch weiterhelfen konnten. Wie gesagt, auf dem PDF nochmal alles viel ausführlicher, als wir das jetzt hier besprechen konnten.
Und trotzdem ist es noch eine ganze halbe Stunde geworden.
Ja, genau. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und
wenn es euch gefallen hat und ihr was gelernt habt, wie immer, schön fleißig Werbung machen und Flyers verteilen. Ja, und dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Lernen. Bis dann.
Bis dann, tschüss.